frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch und 2022 ist wirklich gut zu euch. Willkommen bei Foodie und Prudi mit Brit, mir und Curly. Heute gibt es zum Jahresstart Teil 2 unseres Mega-Podcasts mit Hans-Peter Wodarz, a.k.a. HPW. Er hat uns vor ein paar Wochen besucht, hier in der Suite 102 des Hotel Orania in Berlin. Und es war episch. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, fangt am besten da an und hört dann hier weiter. Und wenn ihr damit durch seid und euch gefallen hat, was ihr hört, lasst uns ein Abo da, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. So verpasst ihr an keinem Dienstag eine Folge. Wenn ihr euch für Essen interessiert, schaut mal auf thisispleasure.com. Da findet ihr alle Podcasts von uns, Foodie und Prudi, aber auch Terroir und Adiletten, Deutschlands Weinpodcast Nummer 1. Aber genug allein geredet, hier ist Curly.
Do what I do. Was geht ab, Brit? Alles gut?
Curly, curly.
Ey, ich hoffe, du bist nice ins neue Jahr gestartet.
Abso-fucking-lutely.
Was gab's denn bei dir an Silvester zu essen? Oder was gab's früher immer bei dir zu essen? Oder gibt's immer noch das Gleiche?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so wirklich dran erinnern. Die waren immer episch, meine Silvesterpartys.
Das klingt so auf jeden Fall.
Also auf alle Fälle waren immer irgendwie alle Leute bei mir in der Bude versammelt und ich habe für alle gekocht und danach sind wir losgezogen. Aber ja, seit ein paar Jahren habe ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf. Da bin ich immer schön gechillt, mit meiner Bestie daheim gewesen. Dann haben wir uns immer was Cooles zu essen gemacht. Oha, ein Silvester, Achtung.
Oha. Herzlich gespannt.
Ich glaube, es war vor 4 Jahren oder vor 5. Da habe ich fast die Küche meiner Freundin beim Krebs-Suisette machen abgefackelt. Meine Augenbrauen waren definitiv abgefackelt. Die Küche nicht so ganz, aber das war, ja.
Weil man das man flambiert es irgendwie so, ne?
Ja.
Genau. Okay, dann wurde eher die Küche flambiert als das Crepe.
Oder beides.
Ja, beides. Ey, bei uns gab es eigentlich so traditionell mäßig mit den Homies immer Raclette eigentlich, weil das so ein geiles Come-Together-Essen irgendwie ist. Der ganze Tisch voll mit Raclette-Geräten und kleinen Schälchen mit alles, was geil ist und was man in diese Pfannen reinquetschen kann. Das war auf jeden Fall immer gut und es war auch immer eine sehr gute Grundlage für die Party danach. Weil ich habe auch schon ein paar Silvester gehabt, wo es kein Essen davor gab, die haben dann meistens nicht ganz so chillig geendet. Da war dann am nächsten Tag eher der Reverse-Modus aktiviert, was den Magen angeht, sagen wir mal. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, sich eine gute Raclette-Grundlage an Silvester zu schaffen. Damit bin ich bisher noch nie schlecht gefahren, muss ich sagen.
Ja.
Gibt es eigentlich veganes Raclette?
Ja, klar. Also klar, nicht das... Klar. Ich habe jetzt noch kein, so das Original-Raclette-Raclette ist ja einfach so ein halbes Rad Käse, was du unter so, so eine Art Grill-Salamander spannst.
Da und dann kann man aus. Das.
Ja. Obwohl ich Veganerin bin. Und dann wird das ja so gekippt und wird so runtergestrichen auf den
geil.
Teller.
Das ist, oh. Und das Geile ist dann, wenn die Rinde dann noch so ein bisschen mit angekokelt ist und die ist dann so ein bisschen crunchy und ist das geil. Und dann da drauf zu so Zwiebeln und zu so Gurken. Digga, eigentlich das kommt ja das drauf, was in so einem Gurkenglas noch mit rumschwimmt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie man das nennt. Relish wird man jetzt auf Englisch wahrscheinlich sagen. Ja, oder?
Auch so diese Silberzwiebelchen, die sind geil.
Geil. Ich glaube, Silvester kommt dieses Jahr ein bisschen früher bei mir, was das Raclette-Timing angeht. Aber gab es bei dir auch an Neujahr so ein Gericht irgendwie gegen Kater oder gab es da irgendwie generell irgendwie so... Früher irgendwas Klassisches, was es immer gab bei uns.
Also ich weiß, an Neujahr mussten wir immer zur Oma und zum Opa. Und da gab es dann Sauerkraut mit Leberknödel und Kartoffelbrei. Weil Sauerkraut, ich weiß gar nicht, ob du dann gesund bleibst oder Geld
Doch,
kriegst oder so.
Fall,
ja,
also beides bestimmt.
Musst auf alle Fälle Sauerkraut essen. Und da gab es immer so Neujahrsböppchen, heißen die, glaube ich. Das sind so Hefe-Dinger oder so Neujahrsmenschen mit so einer weißen Pfeife.
Ja, stimmt. Das gab doch so ein Ding auch, wenn Ist das nicht auch Neujahr? Ah nee, das ist glaube ich, so, wenn es so einen Kuchen gibt. Ah nee, das ist,
den Heilige Drei Könige bei den Franzosen.
Ja, das gab es bei uns früher auch. Und dann der diesen kleinen St. Martin im Kuchen hat, der heißt irgendwie der Winner, halt whatever. Ja,
das gibt es zum Beispiel in Frankreich. Das heißt, ich glaube, das heißt Galette. Oh Gott, schon so lange her,
ja, dass Galette
in
Frankreich war. Galette ist geil. Galette ist so ein Krebs eigentlich.
Ja, aber es gibt auch noch eine andere Galette. Und zwar die süße, die gibt es dann am 6. Januar. Das ist so ein... er hat eine Galette aus Blätterteig und innen drin ist die Füllung mit so Mandeln, Marzipanmäßig, so eine süße Mandelfüllung. Und da ist nämlich eine kleine Figur drin. Und dann hast du in Frankreich immer so ein Pappkrönchen und jemand guckt weg und dann werden die Stückchen aufgeteilt und der das Ding oder die das Püppchen, Figürchen dann bekommt, die hat dann besonders viel Glück.
Der hat die Krone gekriegt dann, stimmt. Und so war das bei Drei König bei uns auch. Bei uns gab es Neujahr eigentlich immer so Lachsschnittchen oder so. Also weißt du, Toast, Lachs, das war geil.
Schnittchen sind immer gut.
Schnittchen sind immer gut. Ja, in dem Fall würde ich mal sagen, wir sind sehr gespannt, was Hans-Peter Woderz zu Neujahr so sich reingönnt.
Ja, wir sind gespannt auf den zweiten Teil.
Jawohl, der erste war schon spektakulär, der zweite wird spektakulärer.
Definitiv.
Und zum zweiten Mal herzlich willkommen, Hans-Peter Woderz.
Dialog der Früchte. Du bist berühmt mit diesem Gericht geworden. Was ist das?
Es ist das berühmteste Gericht von Woderz. Und wenn irgendeiner irgendwas von mir erzählt, dann kommt immer dieser Dialog der Früchte. Aber mit Recht, weil es war, erstmal ist es ein wunderschönes Gericht.
Sieht auch aus wie ein Bild.
Ja. Und es muss man auch wieder sehr, sehr weit zurückgehen. Wir haben als Restaurateure und als Köche natürlich übernommen von Frankreich in unseren Restaurants gerne serviert vor dem Hauptgang ein Sorbet, Champagner-Sorbet. Denn früher, dann kamen Leute auf die Idee, machten auch mal Gemüsesorbet und so. Auf jeden Fall, diese Sorbet-Geschichten waren in jedem Restaurant vor dem Hauptgang. Ja,
so. Ich war am Samstag Tomaten auf einer Weihnachtsfeier, da gab es das nämlich auch. Ich wollte es erst nicht glauben, aber danke für die Bestätigung, dass es damals auch schon so war.
Ja. Und das war Ende der 70er, Anfang. Ende der 70er, Anfang der 80er gab es überall Sorbet. So, und jetzt kommt wieder diese Geschichte vom Komitee 2000 dazu. Ich sah nämlich eine Flasche Mutter Rothschild von Andy Warhol. Und dieses Etikett ist eines der schönsten Mutter Rothschild hat jedes Jahr einen großartigen Künstler, der das Etikett macht. Und der ist auch den Künstler, das Haus Rothschild ist auch treu geblieben. Der Künstler kriegt keine Gage. Die Gage sind, glaube ich, 2 oder 10 Kisten Bordeaux, dieses
Dings. Ich hoffe, also 10.
Von Picasso bis Chagall, Miro, alle. So, und jetzt 75, das Jahr meiner Eröffnung in der Ente, Februar 75, habe ich die Ente in München eröffnet, sah ich dieses tolle Etikett. Und dieses Etikett hat 7 verschiedene Farben miteinander. Und so bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, verschiedene Fruchtpürees zu nehmen. Am Anfang auch mit einem Sorbet, aber diese Fruchtpürees, die ich dann miteinander verschliert hatte, zu diesem Dialog der Früchte. Siebig hat mal geschrieben, Geschwätz des Obstes. Und da hatte ich am Anfang auch ein Sorbet dabei. Das habe ich dann weggelassen. Und habe das dann serviert als Anstatt-Sorbet. Ja? Dieser Dialog der Früchte. So, und als wir uns dann einig waren mit Andy Warhol, dass er diese 2000 Kunstwerke handsigniert, die er gemacht hat, diese Champagner 2000 hieß das Kunstwerk. Da habe ich bei der Pressekonferenz, das war dann, glaube ich, 80 oder 81, weiß nicht mehr genau, wo wir das vorgestellt haben, 82, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir eine Pressekonferenz gehabt mit Andy Warhol, haben auch das Komitee 2000 vorgestellt. Und Andy war persönlich anwesend in München und ich machte dann den Dialog der Früchte. Und er schaute sich das an und jetzt wollte er mitmachen.
Jetzt, schon wieder.
Jetzt habe ich da also meine Pürees da auf dem Teller verteilt, drunter geschlagen, dass es glatt wird. Und er hat gesehen, wie ich das mit meinem chinesischen Essstäbchen miteinander verschlierte und er machte mit und machte dann seine Art des Dialog der Früchte und die Journalisten flippten völlig aus, ja. Krass. Flippten völlig aus und wollten natürlich unbedingt nicht meinen Dialog essen, sondern den von Andy. Und das Schöne war an dem Tag auch, wir tranken Unmengen von seinem Wein, den 75er Mutter Rothschild, der überhaupt nicht trinkbar war, viel zu jung, auch eigentlich schade. Die großen Weinpäpste sagen immer, das ist Kindermord, diesen Wein zu trinken. Ja. Und wir haben ihn trotzdem getrunken, weil es einfach schön war, mit Andy Warhol gemeinsam seinen Wein zu trinken. Und dann kam irgendeiner der Journalisten auf die Idee, sich diese leeren Flaschen, jedenfalls eins, erstmal sich handsignieren zu lassen. Und Andy Warhol machte auch Handsignation auf dieses Etikett nochmal drauf. Und dann kam natürlich der andere auch vom Spiegel, wollte auch. Gibt's noch leere Flaschen? Und Gott sei Dank habe ich noch eine. Aber ich habe eine volle Flasche. Also, das so kam es zum Dialog der Früchte. Und dieses Gericht wurde dann von einigen Journalisten aus dem Rhein-Main-Gebiet oder ja, weiß ich nicht mehr so ganz, zum Gericht des Jahrzehnts gewählt. Es wurde das Gericht des Jahrzehnts der 80er Jahre. Krass. Dialog der Früchte. Obwohl ich auch viele, viele andere Gerichte gemacht habe, die großartig waren, die wirklich sensationell waren. Hat keine Sau interessiert. Es war immer nur der Dialog der Früchte.
Ja, phänomenal. Wo wir jetzt gerade noch bei Mutter Rothschild waren, du hast auch mal tatsächlich angestoßen, dass Winzer sich mehr mit der Gastronomie beschäftigen, um sogar die Anbauweisen zu verändern, wenn ich mich richtig informiert habe, oder?
Also, zu meiner Zeit, als ich mich selbstständig machte in München, gab es keine trockenen, durchgegorenen Weine. Ja. Null. Es gab nur Süßreserve, es gab nur halbtrocken. Also deutscher Wein war süß und war am Boden eigentlich. Ja, in der Ecke im Kaufhaus für 1,99 €. Ja. Und mein meisten Wein, den ich auch in der Ente verkaufte, war Edelzwicker. Elsässer Edelzwicker war in. Alle tranken Edelzwicker. Und natürlich dann auch Flaschenweine war ja nicht so ein Problem.
Was war das für ein Wein?
Bitte?
Was war das für ein Wein, Edelzwicker?
Edelzwicker, das war aus dem Elsass. Ja. Das war in Literflaschen kam, der Franz Keller da aus Oberbergen, der hat einen tollen Edelzwicker gehabt. Also, aber es gab keine trockenen, durchgegorenen deutschen Weine. Und als ich dann in Wiesbaden war, haben wir angefangen, mit Winzern zu sprechen. Und ich habe dann gegründet mit drei Nasen, sie hießen dann auch so, Nasenweine. Durchgegoren, trocken. Eigenes Etikett, die Nasen. Und der wenn ich nie vergesse, ich habe einen Vortrag gehalten, das war, glaube ich, ein Jahr vor meiner Eröffnung in Wiesbaden, vor Rheingauer Winzern. Ich meine, Rheingau ist vor der Tür, vor Wiesbaden, ja. Das ist natürlich Rheingau näher als Rheinhessen oder Rheinland-Pfalz. Rheingauer Winzern und habe erzählt, was wir Köche, was wir Restaurateure eigentlich für einen Wein brauchen für unsere Küche. Und am Ende dieses Vortrags habe ich dann gesagt, jetzt sind Sie mal ehrlich, stehen doch mal bitte die Herren auf oder Damen war da weniger dabei wahrscheinlich, die schon mal in den letzten Jahren bei einem Sternekoch essen waren. Nee, ja, stehen die auf. Da standen drei Leute.
Ach, krass.
Und 100 saßen. Ja. Die waren noch nie in einem Restaurant. Die wussten gar nicht, was wir wollen. Und dann habe ich etwas gesagt, da hat der Rheingauer Winzerverband mir sehr so übel genommen. Und habe gesagt, sehen Sie, und das ist der Unterschied zu Frankreich. In Frankreich wäre es umgekehrt. Ja? Ja. Da würden vielleicht noch drei sitzen und nicht drei stehen. War ein bisschen too much. So, und dann hat sich das aber entwickelt in den ersten Jahren. Dann haben unsere deutschen Winzer auch angefangen. Und heute, schaut mal, was wir heute für tolle Rotweine haben, was wir für tolle Weißweine haben. Das brauchte auch Power, natürlich auch durch die Medien und aber auch durch uns Köche. Ja. Genau, ich war der Erste, der einen Sommelier in Deutschland hatte.
Wow.
Ja. Und das werde ich nie vergessen. Ich war bei Fernand Point. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Fernand Point, der große Fernand Point, hatte mal 3 Sterne. Lebt schon lange nicht mehr. Der große Lehrer von Bocuse, der große Lehrer von Chapelle, von Trois Gros, in dem Restaurant Vienne, in der Stadt Vienne, La Pyramide. Und da war ich essen mit meinem Freund am Zahnarzt aus München, dem Dr. Lind, waren wir essen mittags. Und also das war also das legendäre La Pyramide. Und dann kam diese alte Madame, die lebte da noch, die alte Madame Bois, er war schon lange tot, und schob mir, jungen Typen, den Stuhl unterm Hintern, ja, so rein, zum Sitzen. Da war ich schon weg. Und dann kam Monsieur Thomasi, hieß der, glaube ich. Ein Sommelier weit über 80 Jahre alt.
Ja.
Der mal von Anfang mit 12 schon bei Fernand Poir angefangen hat, Weinkeller oder
Flaschen abgestoßen.
Der war der große Sommelier. Ja. Mit Taste war, habe ich noch nie gesehen vorher. Ja. Und dann habe ich einen Wein. Auf dieser riesigen Weinkarte habe ich einen Wein gefunden von 1945, Mutter Rothschild, den ich gerade ein paar Wochen vorher für mein Restaurant in München eingekauft hatte. 3 Flaschen. Die Flasche, glaube ich, für 300 Mark.
Boah.
Sau viel Geld zu dieser Zeit. Ja.
Mega.
Und jetzt stand der aber auf dieser Karte von der Pyramide 45. Mit diesem berühmten Victory-Zeichen, Sieg über die Deutschen. Ja? Victory, ja. Ja. Deutschen besiegt. Stand da auf der Karte, umgerechnet in Franc, da habe ich gerechnet, was kostet. Dann kostet der glaube ich, 120 Mark. Ich hatte schon im Einkauf so viel bezahlt, das fast das Dreifache.
Schwarze Adler von Frankreich.
Also haben wir 2 Flaschen getrunken. Und dann. Dann haben wir am Ende gesagt zu dem Monsieur Thomas, wir würden gerne noch 2 Flaschen mitnehmen, aber zu dem Preis, wie er hier auf der Karte steht. Und da schüttelte er den Kopf und hat gesagt, Monsieur, Wein wird nur hier getrunken, nicht draußen. Und er hat uns den nicht verkauft, das hat mir sehr imponiert. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich mich jetzt selbstständig mache mit der Ente, brauche ich einen Sommelier. Und dann habe ich einen gefunden und dann hatte ich den ersten Sommelier, der war, weiß nicht, ob ihr, so ein ganz berühmter Maler, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der so Karikaturen gemacht hat über Franzosen, Daumier, ja, so einen richtigen typischen Franzosen, ewig groß, 1,98 Meter, Hakennase, Schnurrbart, so einen hatte ich da. Und der war der erste Sommelier, in Deutschland, da wusste kein Mensch, was das eigentlich für ein Aschenbecher ist, den er da oben hängen hat, eine Taste war.
Aber was ist das? Ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Was ist eine Taste war?
Taste war ist ein, meistens aus Silber, wo, bevor man den Wein probiert, der Sommelier hat dann aus der Flasche so ein bisschen reingeschenkt und dann konnte er sehen, wie die Farben sind, sind Vertiefungen drin und hat dann daraus getrunken.
Ah,
das ist das
okay.
Zeichen des Sommeliers.
Vorkosten.
Und ja, so. Den habe ich dann auch mit nach Wiesbaden genommen. Und der hat auch immer unglaublich gegen die deutschen Weine hat immer gesagt, scheiße, deutsche Weine sind scheiße. Nur die Franzosen und so weiter.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ich habe dem Helmut Juten die Ausstellung organisiert in Moskau, 89. Helmut Juten, dein Kollege.
Sehr großer Fotograf für alle Dilettanten da draußen.
Und dann fiel die Mauer, ja, wie ihr alle wisst. Und mit dem Manfred Schmidt, das sagt dir vielleicht noch was, der große Veranstaltungsmanager, große Strippenzieher, und mit dem Leo Lukoschik. Wir drei haben gesagt, wir müssen eine Silvesterparty in Berlin machen, weil die Mauer ist gefallen. Ja? Und wo haben wir es gemacht? In den DEFA-Studios in Babelsberg.
Oha.
Da, wo der Blaue Engel gedreht wurde.
Krass.
In dieser kurzen Zeit, die Mauer ist gefallen und wir kommen auf die Idee, eine Silvesterparty in der DDR in Babelsberg zu machen.
Ja? Wow.
So. Und das nahm eine Dimension an und wir haben das geschafft. Wir haben Leute eingeladen, wir haben ein tolles Konzept gemacht. Frühsommer hat gekocht, ja, und haben Gäste eingeladen in den DEFA-Studios. Der Höhepunkt war, also wir hatten natürlich das erste Mal, dass ich gehört habe, Dina Hagen, Michael Farbfilm vergessen oder so, hat sie da gesungen. Ja. Der Heesters hat Klavier gespielt. Wir hatten den Chor der Roten Armee und wir hatten das Orchester der Roten Armee. Also ein tolles Programm in diesen tollen Babelsberger Studios. Und Frühsommer hat ein sensationelles Buffet gemacht. Hatte zu dieser Zeit schon Stern. Ein Michelin-Stern, Frühsommer. Und es war also die Party der Partys. Und jetzt kommt's, der Hit war, dass die ARD, das erste deutsche Fernsehen, mit dem Bayerischen Rundfunk live die letzten 35 Minuten übertragen haben. Im ersten deutschen Fernsehen.
Bis 12 Uhr dann sozusagen. Ja.
Also noch ein paar Minuten noch. Yeah. Also Rote Armee und denkst.
Wow.
Nina Hagen, ich habe den Farbfilm vergessen.
Das kam übrigens vom Tafelstreich jetzt bei Angela Merkel. Ich habe den Farbfilm vergessen.
Ganz genau. So, und dann kommt Frühsommer und sagt, Schäfer hat ja gesagt, da war ja Kollegen. Hans-Peter, Katastrophe. Sag ich, was ist denn los? Die Rote Armee, das Orchester und der Chor dachte, das Buffet ist ihr Buffet. Und jetzt versuche mal 130 Rotarmisten davon zu überzeugen, die gerade schon solche Teller hatten, dass das nicht ihr Buffet ist.
Yet.
Wir hatten nichts mehr für unsere Gäste. Es war alles weg. Ja. Und Frühsauber drehte durch, der musste dann irgendwo noch Essen herholen und so weiter.
Wow.
Aber der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte war, dass 6, 7, 8 Minuten vor 12, wir live am Telefon hatten, Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, live am Telefon. An Silvester 89. Und die könnt ihr euch nachher anhören, braucht ihr nur googeln. Silvester-Ansprache, Marlene Dietrich zu den DEFA-Studios. Da hört ihr live Marlene 89, ein paar Jahre später ist sie leider gestorben, am Telefon. Gänsehaut, oder besser gesagt Entenhaut, total.
Boah, krass, da jagt ein Highlight Gänsehaut. Das andere, das ist ja überkrass.
Und das passt gut zu eurer Silvester-Sendung.
Absolut, ja.
Definitiv.
Und da kannst du nämlich die Marlene noch mit reinnehmen.
Genau, ab jetzt.
Hast du schon mal gehört?
Jetzt in 3 Tagen könnt ihr das alle abspielen. Wenn nämlich dieses Jahr Silvester ist, dann gebt um 12, kurz vor 12 mal ein. Marlene Dietrich, Silvesteransprache, DEFA-Studios. Ja. Dann beamen wir uns zurück ins Jahr 1989.
Mega gut.
Und da gab es ja bestimmt auch noch andere Leute, die gesungen und getanzt haben. Also klar, Nina Hagen, der Chor. Aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass du irgendwann gedacht hast, ich verbinde jetzt gehobene Gastronomie mit Entertainment, mit Sängern, mit Tänzern? Tiere hatten wir auch schon, mit allem Möglichen.
Ja, Tiere hatten wir auch schon. Auch das ist deutsche Gastronomiegeschichte, muss ich sagen. Im Anfang der 80er Jahre wurde es in unseren Restaurants verdammt still. Alles, was wir so geliebt haben in Frankreich, in Italien, in Spanien, Lebensfreude pur im Restaurant, Familie mit Kindern, denkst du, 10 Personen, 12 Personen, das hatten wir in unseren Restaurants nicht. Und das war nicht nur bei mir in der Ente so, das war eigentlich überall. Das waren immer 2 oder 4 Personen. Und die wurden alle kleine Restaurantkritiker. Haben auch schon kaum haben sie Platz genommen, haben sie schon angefangen zu schreiben. Gott sei Dank gab es noch keine Handys. Ja, also gleich schon wieder fotografiert und so. Aber dieser typisch deutsche Gourmet, dieser deutsche Feinschmecker, die deutsche Zunge lernt laufen, das kam zu Diskussionen und zu Situationen. Das Sommelier bringt den Wein und das Erste, was der deutsche Gourmet macht, der holt sein Weinthermometer raus und tut erst mal
im Ernst
Wein messen und dann sagt er zu dem Sommelier, die Temperatur stimmt nicht, dann nimmt der Sommelier sein Thermometer auch rein. Doch, Temperatur. Wer will noch Wein trinken, wenn da überall Thermometer rumölt?
Genuss hat es nichts mehr zu tun.
Und es wurde ruhig, es war keine Lebensfreude da. Und irgendwann war das bei mir so schlimm, dass ich gesagt habe, das kann so nicht weitergehen. Bin ich rüber zu meinem Intendanten vom Hessischen Staatstheater und habe gesagt, aber du musst mir mal am Wochenende einen Schauspieler, einen Opernsänger und eine Opernsängerin geben. Ich möchte, dass die bei mir mit servieren und dann auftreten.
Okay.
Sensation, plötzlich war Applaus. Das Schweigen der Schlemmer war vorbei. Es war irre. Und da wusste ich, das ist meine Zukunft. Ich will große Küche mit Kultur, Entertainment verbinden. Und so habe ich dann angefangen, wenigstens 2-mal im Monat eine Veranstaltung zu machen in der Ente. Die Bühne hatte ich, das war die Treppe. Und dann habe ich dann irgendwann mal Bernhard Paul kennengelernt vom Zirkus Roncalli. Da haben wir Roncalli gemacht in der Ente. Wir hatten Schauspieler, wir hatten Astor Piazzolla live bei mir in der Ente, muss ich mal vorstellen. Das war eine Sensation. Wir hatten das Ballett vom Crazy Horse Paris. Es war großartig. Und je bekannter das wurde, je mehr Leute kamen, haben gesagt, ich möchte gerne eine Veranstaltung mit der Ente machen, aber mit. So. Und so wurde das dann. Bis ich dann eben dann auch bei Bernhard Paul das Spiegelzelt entdeckte, was er da in Köln hatte. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch damit auf Tournee gehen. Wir kochen 4 Gänge, große Küche, Ente natürlich, klar. Und dann Artisten, Schauspieler, Comedians und so weiter und so fort.
Was kannst du noch mal kurz erklären? Was ist ein Spiegelzelt? Was hat es damit auf sich?
Ein Spiegelzelt ist das, was ich ja auch hier in Berlin jetzt schon seit 13, 14 Jahren mache mit Palazzo. Das ist ein Traum von einem Zelt, völlig verspiegelt. Ja. Da sitzen 350, 400 Gäste. Und es waren, wenn du so willst, die Diskotheken der 20er, 30er Jahre.
Ja.
Aus Holland, aus Belgien. Da kommen die her. Das sind die, da hat das angefangen. Und was gab es da? Da gab es Tee und es gab Kuchen und es gab eben auch manchmal ein Orchester, aber diese Spiegelzelte waren halt wunderschön und aber auch Statik so gut, dass sie auch selbst an der Küste stehen konnten. So, und dann bin ich mit diesem Spiegelzelt auf die Reise und dann haben wir angefangen in München. Mit einem großartigen Erfolg. 90. Seitdem mache ich das.
Mega. Und früher, es hat ja verschiedene Namen schon gehabt, habe ich mir sagen lassen, oder?
Wir haben die ersten zwei Jahre hieß es Panem et Circenses, also Brot und Spiele. Dann Pomp, Duck and Circumstance. Und damit war ich dann auch in New York und in Atlanta und jetzt Palazzo.
Ja. Wahrscheinlich der Name, unter dem die meisten es jetzt kennen. Also ja. Ich kann das zum Beispiel unter Palazzo.
Und es hat sich ja nicht darauf beschränkt, dass du Events in Zelten veranstaltet hast, sondern es gibt ja auch dieses legendäre Autorennen in Baku. Wie kommst du auf die Idee, Essen mit einem Autorennen zu verbinden?
Ja, ist doch toll.
Ja, klar. Ich auch.
Das ist auch so eine irre Geschichte. Also mein Freund, der Hartmut Bayer, auch ehemaliger Autorennfahrer, der hat immer Autorennen organisiert. Und dem ist eigentlich zu verdanken, dass es heute ein Formel-1-Rennen in Baku gibt. Weil die erste Strecke, die er organisiert hat zu einem Autorennen, das war einfach sensationell. Und er hat mich gefragt, ob ich da mitmache. Ja klar, ich organisiere Künstler, Artisten. Es war ein Riesenfest in Baku in Aserbaidschan. Essen haben wir gemacht, aber hauptsächlich Künstler. Und da war dieses Autorennen. Und die großen Verantwortlichen, Präsident, die fanden das so toll. Und seitdem gibt es auch Formel 1. Nur Herr Bayer ist leider nicht mehr dabei. Der war eine gute Idee geklaut. Mir sind auch so viele Ideen geklaut worden.
Ja,
ist so. Ja, wenn du gute Ideen hast, musst du immer aufpassen.
Ja.
Dass du nicht, da kommen schon die Leute und klauen die Ideen. Und so war das bei mir auch oft. Ja, und so waren wir in Baku. Das war großartig. War ganz großartig. Haben wir sogar für Berlin kocht, haben wir in Baku sogar gedreht. Radiosender waren von Berlin dabei. Es war eine große Geschichte.
Ja. Berlin kocht, du hast ja auch eine TV-Karriere schon aufs Parkett gelegt.
Genau, 250 Sendungen.
Wahnsinn.
Das ist schon was in 5 Jahren.
Das ist echt viel.
Und der Vater vom jetzigen Formel-1-Gewinner, ja, der war in Baku dabei. Verstappen. Was?
Echt?
Ja. Der war einer unserer Ehrengäste und der war dabei und der Sohn jetzt gestern oder vorgestern.
Der war damals auch Rennfahrer in dem Fall.
Bitte?
Der Vater war auch Rennfahrer dann in dem Fall.
Ja, der war ja Weltmeister.
Oh, krass.
Irgendwann.
Wusste ich nicht. Da war ich noch nicht geboren. Du hast ja auch sehr viele Betriebe auch beraten, konzeptionell, wie zum Beispiel, was ich sehr witzig fand, du hast auch das Hooters an der Straße vom 17. Juni schon beraten.
Ein gigantischer Erfolg. Das war sensationell. Ich kannte ja Hooters aus Amerika, fand das großartig, die hübschen Mädels und locker und so. Und habe dann für meinen Freund Uwe Glien, der die Bögen angemietet hat, gesagt, ich muss mal Verbindung aufnehmen mit Amerika. Es gibt in Deutschland noch kein Hooters. Ja? Amerika gibt es in jeder Stadt zwei. Und dann habe ich Verbindung aufgenommen und dann kamen plötzlich drei Herren, drei Deutsche und die haben die Rechte an Hooters und so. Ja, das sind die sich einig geworden mit dem Vermieter und dann haben wir Hooters eröffnet. Und das war ein gigantischer Erfolg. Das sind die größten Bierumsätze aller Zeiten. Die Leute standen da. Aber diese drei, ja, die eigentlich dann die Eigentümer waren, die waren eben, wie man so sagt, Fallspieler. Die haben dann nochmal einen Hut, das eröffnet, und noch eins und noch eins und noch eins, oben im, insbesondere im Rhein, da Düsseldorf, NRW und so weiter. Und haben sich sehr, sehr viel Geld von den Brauereien als Werbekostenzuschuss, als Unterstützung auszahlen lassen. Und plötzlich war die Insolvenz.
Ach.
Plötzlich waren die weg auf der Insel, wo auch immer. Das wird, glaube ich, heute noch gesucht.
Echt? Krass.
Ja.
Sind einfach abgehauen mit den Zuschüssen. Sind
abgehauen. Und dann habe ich das erste Mal verstanden, was eigentlich ein Insolvenzverwalter macht. Ja. Weil ich hatte Beratungshonorar und weiß nicht, musste dann 30.000 Euro zurückzahlen,
ja, warum?
Weil die schon insolvent waren und mir dieses Beratungshonorar bezahlt haben. Ja, also ich habe mein Beratungshonorar bekommen, ja, und was ich alles bekommen. Die waren aber schon insolvent, hätten mir das gar nicht auszahlen dürfen. Dann musste ich, Gericht natürlich, musste ich das wieder zurückzahlen.
Weil die anderen Schulden weißt du, vorher
wie,
dann...
Weißt du, wie weh das tut? Boah. Wenn du etwas, für das du gearbeitet und geleistet hast, musst du zurückzahlen,
Miese,
weil die auf der Insel irgendwo hocken und Champagner trinken.
Krass.
Das ist echt scheiße. Aber dafür das erste Hooters in Berlin aufgemacht. Das ist ja zumindest...
Das tut mir heute noch leid.
Aber du hast uns eben gerade in der Pause noch einen ganz großen anderen Namen zugeflüstert. Die Story wollen wir natürlich auch hören.
Welchen?
Helmut Kohl.
Nun, ich war ja ein bisschen Haus- und Hofkoch von Helmut Kohl. Und habe drei Bundeskanzlerfeste da auch in Bonn mitorganisiert. Ja. Helmut Kohl war mein Kanzler und er kam sehr oft zu mir essen. Und
wir auch aus der Gegend, oder?
Genau, Ockersheim. Und wir waren eben auch oft in Bonn und insbesondere habe ich mich sehr eng mit seiner Frau verstanden und habe dann auch, habe ja sehr viele Benefiz-Veranstaltungen gemacht, heute noch. Und für Hannelore Kohl, für ihre Stiftung, haben wir da einige Benefiz-Veranstaltungen gemacht. Und das ist zum Beispiel so eine Geschichte, Hannelore Kohl hat mir alles erzählt. Die hat mir alles erzählt, weil wir waren sehr eng, so unter vier Augen. Und wenn ich das zum Beispiel schreiben würde in meinem Buch, was sie mir alles erzählt hat, wäre das schon ein Skandal. Das würde ich nie machen.
Mhm.
Es gibt gewisse Dinge, die man eben auch als Gastronom schreiben oder in der Öffentlichkeit sagen darf. Genau, ich war einer der Ersten, der wusste, wer der große Spender von Helmut Kohl ist.
Aha.
Der kam immer mit ihm essen.
Aha.
Und saß dann da in der Ecke und beim ersten Mal ist mir das aufgefallen. Der Herr kam mit einem braunen Koffer und Herr Kohl ging mit dem Koffer. Und beim nächsten Besuch habe ich darauf geachtet. Und das Gleiche. Die Kofferfarbe hat gewechselt, aber es war immer das Gleiche. Er kam mit dem Koffer, unser Kanzler ging mit dem Koffer. Der kam wieder mit einem Koffer, Kanzler ging mit dem Koffer. Also ich war einer der Ersten, der wusste, wer ist eigentlich derjenige, der Herrn Kohl so finanziell unterstützt. Und das ist eben das Tolle als Gastronom, wo du wirklich den Tiegel der Gesellschaft hast. Die ganz Großen, die Höhen, aber auch die Tiefen. Aber auch fürchterliche Sachen. 5 meiner Gäste sind von der RAF erschossen worden.
Echt?
Ja, sicher. Der Arbeitgeberpräsident Schleyer war bei mir als Gast in München. Und der deutsche Bankchef Herrhausen war ein großartiger Gast in Wiesbaden. Und so geht es weiter. Ich habe ja in einer Zeit auch Deutschland miterlebt. Das sind immerhin 50 Jahre Gastronomie mit allen Höhen und Tiefen, kulturell, wirtschaftlich und gastronomisch. Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Beeindruckend, wie viele große Persönlichkeiten da ein- und ausgegangen sind, beziehungsweise wie viel man da auch mitbekommt, einfach ja,
als 79 Richard Nixon bei mir war, der große amerikanische Präsident, musste ich natürlich auch wochenlang vorher schon sagen, wer an diesem Tag arbeitet.
Ja.
Mhm. Und amerikanische Botschaft, CIA, das ist ja bei uns in Wiesbaden das Bundeskriminalamt und Richard Nixon. Und das ist bei den amerikanischen Präsidenten so, auch wenn sie nicht mehr Präsident sind, die haben doch ein Sicherheitsvorkommen, das ist unvorstellbar.
Ja.
Und da kamen 40 Sicherheitsleute. Und dann kommt so eine Woche vorher, kommt BKA und Sicherheitsgruppe Bonn oder was weiß ich und sagen, Herr Wunders, wir haben da ein Problem. Sie haben da einen Kellner und einen Spüler, der darf an diesem Tag nicht arbeiten. Ja. Okay. Warum? Das können wir leider nicht sagen. Aber wir haben noch ein anderes Problem. Sie dürfen auch nicht arbeiten.
Hä?
Und dann sage ich, das ist ja toll. Da muss ich nächstes ein anderes Restaurant suchen. So in meinem jugendlichen Leichtsinn. Jetzt hatte ich ja natürlich schon tolle Gäste, auch vom BKA. Der Präsident war immer bei mir da. Ja, wir haben schon mit unserem Chef gesprochen. Blablabla. Sag ich, was war denn los? Was habe ich gemacht? Herr Wunders, Sie haben leider 1968 gegen den Vietnamkrieg demonstriert in München und sind auch auffällig geworden und sind festgenommen worden da von der Polizei. Und außerdem haben Sie zwei Jahre später in Wiesbaden wieder demonstriert gegen den Vietnamkrieg und nochmal. Stell dir mal vor, das war zig Jahre her. Ja. Wussten die noch. Und dann kam Richard Nixon mit dem Intendanten vom ZDF und eine 16 Personen. War ganz toll und super. Wir haben alles besprochen. Was passiert? Wer serviert wo? Gibt es Geschenke? Das Einzige, was wir vergessen haben, war der Christoffel-Käsewagen. Der, dieser wunderschöne, der hat mal gekostet 8.000 Mark oder so, oder 10.000. Das gibt es immer noch in der Ente. Diesen Käsewagen haben wir vergessen. Und irgendwann am Ende des Menüs kommt unser Oberkellner und fährt mit dem Käsewagen ins Restaurant rein.
Alarm!
In dem Moment stürzen sich vier Sicherheitsleute auf diesen Käsewagen, rasten mit dem Käsewagen aus dem Restaurant raus auf den Kaiser-Friedrich-Platz. Der Käsewagen fällt um. Die Reblochons, Camemberts, alles fliegt durch die Gegend. Der ganze Käse war auf dem Boden. Das war die Geschichte mit
weil die dachten, Richard da ist eine Bombe Nixon. Drin wahrscheinlich, oder?
Die, die Bombe im Replischer.
Ja. Ja, großartige Idee.
Das ist echt
Idee.
Krass. Oh, wow.
Ja. Wir haben gehört, du hast uns auch ein Gastgeschenk mitgebracht. Und wir freuen uns riesig, weil Weihnachten ist ja schon vorbei. Aber Leider. Wir kriegen...
Also das ist ein Gastgeschenk für eure Mitarbeiter, für eure Crew, für eure Mannschaft. Ihr kommt dann, seid dann meine Gäste im Palazzo im nächsten Jahr.
Sehr gerne.
Oktober, wow. Wenn hoffentlich dieser fürchterliche Virus weg ist oder dass wir wieder spielen können in unserem Spiegelpalast. Und dann kommt ihr, seid meine Gäste, Show und das Vier-Gänge-Menü und eure Getränke zahlt ihr selbst. Das ist mein Gastgeschenk.
Die bringe ich mit, wie damals in Amerika. Die bringe ich mit, wie damals in Amerika. Nee, vielen, vielen Dank. Da freuen wir uns jetzt schon sehr drauf. Vor allem auch hier mit dem ganzen Team einen schönen Abend zu haben. Das wird richtig nice.
Alle grinsen
schon.
Fett, der Producer.
Alle haben ein Lächeln im Gesicht, jawohl.
Sehr cool. Vielen herzlichen Dank.
Absolut. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, was ich voll cool fand. Du hast ja vorhin gesagt, du warst öfter schon deiner Zeit voraus. Und ich fand, als ich das gelesen habe, auf das trifft es auch zu. Und zwar hast du unter anderem auch mit Eckhard Witzigmann den Eurotalk gegründet, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und da geht es darum, dass man sich selbst verpflichtet zur Nachhaltigkeit sozusagen.
Das war auch 85.
Oh, also ich glaube, zu der Zeit hat noch nicht wirklich jemand an Nachhaltigkeit so gedacht.
85 haben wir Eurotalk gegründet, Eurotalk Deutschland. Und alle Länder hatten dieses Gründungsdatum. Wir waren in Brüssel, vor dem gigantischen Rathaus standen da hunderte von Köche. Also der Präsident von Italien war Marchesi, von Frankreich, Bocuse, von Deutschland, Witzigmann, also Belgien, bla. So. Jetzt standen wir da alle, Eurotalk, und mit einer unglaublichen Begeisterung. Jetzt geht's los, ja, wir Köche haben auch noch was zu sagen, Politik.
Ja.
Und dann haben wir angefangen. Ich war da gerade vorher in so einer Lachsfarm in Norwegen und hab da mitbekommen, wie die Verkäufer den Kunden, die da Lachs kaufen wollten, wie so ein Maler, hatten die so eine Farbskala, so ein Fächer und sagte, wollen Sie den Lachs so oder wollen Sie mit der Farbe oder da, ja. Also die haben den Lachs gefärbt, so wie der Kunde wollte, mit Karotin, mit Lebensmitteln, ich habe keine Ahnung.
Ach so.
Und dann diese ganzen Medikamente und was diese armen Schiffe, Fische da. Also, so. Und dann habe ich immer gesagt, wir müssen kämpfen, wir müssen für artgerechte Tierhaltung. Ja? Das war die Zeit. Und Heinz Winkler war auch dabei. Heinz Winkler und der Günter Scherrer. Also wir vier, Günter Scherrer, Witzigmann, Wodarts Winkler. Wir waren die Deutschen. Ja. Und wir hatten keine Chance in Brüssel. Unsere Abgeordneten, die da waren, das hatte ich gar nicht. Und dann kam einer mal nach Wiesbaden mit noch einem und hat gesagt, Wodarts, pass mal auf. Wir kommen gerne zu euch essen. Wir trinken auch eure teuren Weine. Über eure überteuerten Weine, hat er noch gesagt. Aber lasst uns mit so einem Scheiß in den Krieg. Ein Abgeordneter, werde ich nie vergessen. Und seitdem hatte ich einen solchen Hass. Ja. Und wir haben es leider nicht geschafft, in dieser Zeit jedenfalls. Heute ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber da waren wir auch wieder unsere Zeit voraus. Ja. Nicht geschafft, die Politik dahin zu bringen, dass sie einfach sagt, wir müssen artgerechte Tierhaltung und weg von Antibiotika in der Tierzucht und so weiter und so fort.
Ja. Finde ich voll cool.
Großartig.
Eurotalk.
Genau. Du hast mal gesagt, Sternerestaurants sind die Leuchttürme der Gastronomie. Je mehr Sterne es an einer Stadt gibt, desto besser werden die anderen Restaurants. Hast du noch einen Überblick, was hier in Berlin so los ist? Was also, da alles so aus dem Boden...
Ich kriege natürlich alles mit, was auch in Berlin, insbesondere mit unseren jungen, wahnsinnig talentierten Köchen los ist. Zurzeit kriege ich natürlich auch mit, welche Probleme sind, nicht nur wegen Corona, sondern auch immer weniger Mitarbeiter.
Ja.
Es haben so viele Mitarbeiter die Gastronomie verlassen, gute Mitarbeiter. Tatsache ist, Berlin hat sich entwickelt zur absoluten, ja, ich will jetzt gar nicht mal sagen, Gourmet, Feinschmecker-Szene. Wir sind gleichzustellen mit Amsterdam, mit Paris oder London. Und Berlin war mal ganz unten. Berlin war mal ein ganz großer weißer Fleck auf der kulinarischen Landkarte. Das kann ich mich noch genau sehr gut erinnern. Da gab es ein Zwei-Sterne-Restaurant, das war der Maitre. Ein Franzose, ein unglaublich toller Mensch, der heute an der Côte d'Azur lebt. Und ich war mit Witzigmann essen und das Restaurant war leer im Grunde genommen, aber es saßen da 15, 18 Männer in französischen Uniformen, das waren alles Offiziere der französischen Armee, der Besatzungsteil von Berlin. Ja. Die Berliner sind da nicht hingegangen. So, und heute haben wir eine Szene in Berlin, die ist einfach sensationell. Und da muss ich sagen, Berlin hat die, hier in Deutschland sowieso, die absolute Nummer eins. Ja. Jetzt haben wir auch ein Drei-Sterne-Restaurant, haben wir lange nicht gehabt. Und München, was früher mal die Nummer eins war, ist weit hinten, Hamburg auch. Also da können wir schon stolz sein auf Berlin und auf die Gastronomen. Aber auch deswegen habe ich mich auch sehr dafür eingesetzt, dass Wovereit, unser ex-regierender Bürgermeister, bei der Witzigmann-Veranstaltung gesprochen hat. Denn Wovereit ist einer der wenigen, der wenigen Politiker in Deutschland, die sich auch für uns Köche eingesetzt hat, für die Gastronomie eingesetzt hat. Der erste, der sich wirklich eingesetzt hat, deutschlandweit, war Oskar Lafontaine. Ja, Oskar Lafontaine, der war als Ministerpräsident vom Saarland, hatte der eine kleine Vertretung, saarländische Vertretung in Bonn. Und da hat die deutschen Medien haben den zerrissen, weil er einen Sternekoch hatte in der kleinen Vertretung. Und dann Walter Scheel als Bundespräsident, der uns Köche nach Bonn geholt hat, Walter Scheel. Und Klaus Wovereit mit Joschka Fischer. Joschka Fischer war ein großer Cuisinier, ist ein großer Cuisinier, versteht wahnsinnig viel von Wein. Und als der erste Minister war in Hessen, Umweltminister, kam der nach der Verleihung, nach der Vereidigung in seinen Turnschuhen zu mir zum Essen. Und hat tolle Weine getrunken. Das fand ich ganz irre.
Er hätte auch nicht beim nächsten anwesend sein dürfen. In welchem Sternerestaurant warst du zuletzt essen?
Hier in Berlin? Mhm. Das letzte? Ja, beim Rutz.
Hm. Ja. Sehr gut. Da warten wir noch auf den Tisch.
Ich bin sehr viel in meinem zweiten Wohnzimmer, sage ich immer, in der Paris Bar. Weil ich die Atmosphäre so liebe, ja, und auch die Gäste. Es ist ja in Berlin, ist es ja sowieso. Es gibt Restaurants, die nicht die ganz große Küche machen, aber die ganz großen Gäste haben.
Ja.
Und dann gibt es Restaurants, die haben die ganz große Küche, aber da sitzen dann da eben nicht die ganz großen Leute. Ja, also das, in Berlin ist das irre. Und ich bin sehr gerne im 893. Ja.
Oh ja.
Ich liebe diese Atmosphäre da. Und ja.
Sehr cool.
Grüße an Duck an der Stelle.
Genau. Ich habe ihm mal gesagt, Duck, komm, lass uns zusammen ein Restaurant machen. Duck und Ente, das passt doch wunderbar.
das wäre echt gut. Da wäre ich sofort dabei. Ja.
Housekeeping, Post für Sie.
Ich glaube,
es hat geklingelt.
Geklingelt, ne? Ich habe es auch gehört. Ja. Ich glaube, wir haben Post vom Housekeeping. Und wie immer... Ein Brief, wir alle wissen nicht, was drin steht, und wir lassen uns jetzt von der Frage in dem Brief überraschen. Britt?
Vom Housekeeping.
Vom Housekeeping, ja, die sind ja sehr neugierig in dem Hotel.
Hallo Britt, HPW und Curly. Ihr seid heute in Champagne-Laune. Welchen Shampoos trinkt ihr am liebsten und was gibt es dazu zu essen? Wer packt zuerst aus?
Jetzt oder was?
Ja, nicht die Flasche auf dem Tisch, aber die Story dazu.
Boah, welchen Champagner trinke ich am liebsten?
Also, ich wusste das auch nicht, was da drin steht.
Nee, wir wussten es auch nicht.
Und wer weiß sowas?
Ja, nee, wir müssen uns jetzt...
Oder wer schreibt sowas?
Der Verfasser.
Der böse Jens schreibt Fragen. Welchen Champagner trinke ich am liebsten? Ey, so viel Champagner trinke ich tatsächlich gar nicht. Aber... Letztes Mal, bei der ersten Folge Foodie und Brudi, nach der ersten Folge, die wir hier gemacht haben, wow, hat Steve, oder war das nach der ersten Folge Terroir? Nee, das war
Foodie
und Brudi. Da hat Steve eine Flasche Dom Perignon von 1987 dabei gehabt. Und das war schon ziemlich nice, muss ich sagen. Das war gut. Ja. Also früher war es nur Mumm-Sekt, aber heute darf es schon mal eine Flasche Dom P sein, zu einem guten Anlass. Und dazu essen würde ich, boah, ich glaube so ganz klassisch irgendwie so Lachsschnittchen. Ich denke an die kalten Buffets im Bayerischen Hof zurück. Also kleine Lachsschnittchen, ein bisschen Sahne-Meerrettich, das gab es früher mal bei uns an Silvester. Das fände ich dazu ganz nice.
Geil. Ja, die Dompi-Erinnerung teilen wir uns natürlich. Wir haben ja gemeinsam den ersten Podcast aufgenommen.
Ja, stimmt.
Aber tatsächlich bin ich gar kein Fan von den ganz großen Marken, abgesehen von dieser speziellen Flasche, sondern meine Eltern fahren oder sind früher immer in nach Reims und haben da eine kleine Quelle gefunden von richtig leckerem Champagner. Ich kann gar nicht sagen, wie die heißen. Das ist auch ein kleines Familienunternehmen.
Kleines und
das
Haus.
Ist, der schmeckt mir tatsächlich auch am besten. Shoutout an meine Eltern. Ihr dürft eine Flasche mitbringen im Januar, wenn ihr mich versuchen kommt.
Schön.
Ja, und tatsächlich würde ich auch was vegan-fischiges essen. Ich will nämlich unbedingt mal veganen Kaviar probieren.
Das würde auch gut dazu passen.
Ja.
Doch jetzt sind wir natürlich gespannt, was trinkt HPW.
Ach, ich komme jetzt auch.
Ja, klar.
gut, also muss Champagner sein, klar. Dann würde ich ein Champagner aussuchen. Jetzt mal, der Name ist gar nicht mal entscheidend. Also Champagner, ich nehme Champagner, den ich außerdem brauche, um eine Champagner-Soße zu machen. Ich bin ein großer Freund von Kalbsinnereien. Überhaupt von Kalb und würde machen. Ein Gericht Kalbskopf und Hummer in einer Champagnersoße. Kalbskopf und Hummer in einer Champagnersoße. Dazu würde ich den Champagner trinken, vielleicht sogar ein Rosé. Und gehe dann nochmal mit dem Trüffelhobel rüber über dieses Kalbskopf-Hummergericht und Trüffel rüberreiben und das wär's.
Ja.
Klingt auf jeden Fall besser als unseres.
Wir mögen es einfach, das ist auch in Ordnung. Aber tatsächlich, Kalbshirn mit Räucheraal und Gänseleber stand auch. Ist ein sehr bekanntes Gericht von dir.
Saugutes Gericht.
Was? Sag nochmal.
Kalbshirn mit Rauchaal und Gänseleber.
Ja, oha. Das klingt auf jeden Fall sehr intensiv.
Aber das Kalbshirn hat es dir angetan, denn ich habe noch Kalbspries in Morschelrahmsoße aufgetan.
Ja. Oh, und eines meiner umstrittensten Gerichte, es gab mal einen Gourmet, da eigentlich hat sich auch gerne Papst genannt, Tester, Journalist, der hieß Klaus Besser. Also wir hatten drei. Wir hatten Gerd von Paczelski, wir hatten Wolfram Siebeck und den Klaus Besser.
Klaus Besser.
Klaus Besser hatte auch ein Magazin und war einer der Ersten, der über Restaurant geschrieben hat. Und der hat mich mal verrissen in einer solchen brutalen, der brutalste Verriss aller Zeiten, den Wodatz bekommen hat mit seinem Gericht, was ein Riesenerfolg in der Ente in Wiesbaden war. Lamm und Hummer. Lamm und Hummer mit zwei Soßen. Und der Verriss war so schlimm, dass konnte nächtelang nicht schlafen. Hab dann einen offenen Brief geschrieben. Offener Brief in der FAZ und der Frankfurter Rundschau und Wiesbadener Kurier. Also ich habe mich gewehrt. Und zwar richtig gut. Und beim Text dieses Briefes hat mir natürlich Michael Kunze geholfen.
Der nice.
Begnadeste Texter der Welt. Und das war ein Tiefschlag für Klaus Besser. Die ganze gastronomische Welt hat darüber geschrieben, darüber geredet, dass Wodatz sich gewehrt hat. In dieser Phase, weil das alles viele Leute auch gelesen haben, bekomme ich einen Brief mit Kopien eines englischen Kochbuches, wo 12 Gerichte drin waren, Lamm und Hummer. Uraltes, echt uraltes Gericht, uralte Gericht. Das habe ich natürlich dann auch verbreitet. Die Idee war nämlich, dass ich dieses Gericht gemacht habe, in dieser Kneipe in Saalkomp, in Cornwall, wo, in South Devon, wo wir deutschen kleinen Köche da immer unser Bier getrunken haben, gab es eine Zeichnung, die Lämmer, die da an der Küste gegrast haben und die Hummerfänger, die den Hummer herausgeholt haben. Und da gab es so eine ganz witzige Zeichnung, wie der Hummer diesem Lamm mit der Zange in die Nase gebissen hat. Ja. Und das war so für mich die Kreativität, warum nicht Lamm und Hummer? Es passt wunderbar mit den richtigen Soßen. Die kommen aus dem gleichen Lebensraum, so ungefähr. So wie man so als junger Koch so Augenblick. Ja. So, und diese Kritik, die ich gemacht habe gegen den Papst, das war natürlich unvorstellbar. Wie kann wohl das sich das erlauben? Meine Kollegen haben applaudiert. Und jetzt passiert Folgendes. 2 Jahre später, es war die höchste kulinarische Auszeichnung in Deutschland. Die goldene Pfeffermühle von Klaus Besser. Die goldene Pfeffermühle von Klaus Besser war die höchste kulinarische Auszeichnung überhaupt. Und als Eckhard Witzigmann die bekam, das war, glaube ich, ja, auch Ende der 70er oder so, da kamen alle Großen aus Frankreich. Da kamen 16 Drei-Sterne-Küche.
Was?
Alles war da. Es war Bocuse, Troc Rouge, Chappé, alle kamen, Frida, Marchesi kam, also alle großen Köche, die Pariser waren da, Le Nôtre, alle kamen ins Tantris, um bei dieser Veranstaltung Goldene Pfeffermühle dabei zu sein. Und dann bekam Wodarz irgendwie als Wiedergutmachung oder so, 82, glaube ich, war das dann, oder 93, auch die Goldene Pfeffermühle.
Wow.
Seitdem habe ich die Goldene Pfeffermühle, weil ich mich gewehrt habe.
Mega. Und die Verleihung war damals auch im Tantris? Oder wo die war?
Der Ente.
Die war dann immer da, wo die sozusagen hinkam. Ja. Oh, mega cool. Boah, das klingt aber, ich werde immer hungriger auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Lamm und Hummer, nicht schlecht.
Geiles Gericht.
Das klingt echt nice. Was gab es dazu für Soßen? Was gab es dazu für Soßen?
Ja, es gab natürlich eine Hummersoße, ist klar. Und eine sehr konzentrierte Lammsoße. Und diese beiden Soßen, die ich dann auch, so wie aller Dialog miteinander verschmiert habe, Lamm und Hummer, die haben harmoniert. Das war unglaublich. War ein geiles Gericht.
Glaube ich sofort.
Ja.
Ja, boah, ey.
Ungewöhnlich, wie überhaupt die Verbindung zwischen Fleisch und Fisch. Das war so meine Art zu kochen in meiner Wiesbadener Zeit. Der unfischigste Fisch mit dem unfleischigen Fleisch miteinander zu verbinden, in Blätterteig, Lachs und Kalb, ja, in Blätterteig, hat man ja früher dann auch so gerne gemacht, so wie Blätterteig dann runtergeschnitten, oder Kalbsbries und. Ich habe auch Ente mal gemacht, war geil, Ente mit Flusskrebsen, kann so schön sein, ja.
Klingt alles nach krassen Kombinationen auf jeden Fall.
Ja, wo würdest du uns denn mit hinnehmen, wenn wir jetzt im Anschluss noch wo einkehren würden?
Wo wir jetzt wir essen gehen?
Ja.
Wir drei?
Mhm.
Ich würde euch wirklich ins 893 entführen.
Danke. Um ein paar Fischtacos.
Wart ihr schon mal da?
Ja.
Ich noch nicht.
Dann gehen wir woanders hin.
893 schon nice. Hast du schon mal die Ente hier gegessen im Hotel Orania?
Nein.
Das müssten wir eigentlich mal zusammen machen. Weil der Philipp Vogel, hier der Hoteldirektor und gleichzeitig auch der Küchenchef, der macht eine Ente, Kreuzberg, Xberg Duck heißt die. Die kommt in 4 verschiedenen Gängen, in 4 verschiedenen Arten. Und der hat so einen Peking-Enten-Ofen-Kochtopf, so einen riesigen Kochtopf, echt? Den wirst du gleich sehen. Wir machen halt gleich noch. Hier durften wir schon, auch nach der ersten Folge, das haben wir uns hier reingegönnt. Den Ofen siehst du auch gleich, weil wir gehen gleich noch in die Küche hoch und machen ein paar Fotos. Und der hat aus China so einen riesigen Ofen, wo die Ente so reingehängt wird.
Und er ist Hoteldirektor und Küchenchef. Mhm.
Genau, ja.
Irre.
Er macht das mit seiner Frau zusammen hier, das Hotel.
Ist auch selten, ne?
Ja, voll.
Toll.
Voll.
Ja, freue ich mich.
Das kann ich dir nur ans Herz legen, als der God of Ente. Muss schon mal hier die Ente probieren. Als jemand, der schon über 2 Millionen Enten auf den Teller gebracht hat, habe ich gelesen, musst du mal hier die Ente probieren. Grüße an Philipp auf jeden Fall.
Ja.
Schön.
Wir bedanken uns in allerhöchster Form, dass du heute hier warst und was wir alles erfahren durften. Ich glaube, alle Leute, die da draußen zugehört haben, sind der gleichen Meinung. Du musst auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal kommen und wir besprechen den Rest. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, Hans-Peter Wodarz, HBW.
Also von den Geschichten meines Lebens war das vielleicht 5%.
Ja, dann, ja,
dann
ich
haben
sagen,
wir noch so einige Folgen vor.
Eigener uns. 95% habe ich doch nicht erzählt.
Sehr gut.
Vor allen Dingen dann, Weltpremiere.
In 1,5 Jahren könnt ihr dann das Buch kaufen, die Biografie von Hans-Peter Wolz, Geschichten eines Lebens.
Yes, das werden wir auf jeden Fall machen. Aber vorher sehen wir uns wahrscheinlich noch im Palazzo alle zusammen. Und da
das sowieso.
Mich, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf.
Ja. Vielen Dank. Du hast deine allererste Podcast-Folge hervorragend gemeistert.
Wunderbar, ich freue mich.
Danke, dass du hier warst.
Dankeschön.
Special-Ankündigung. Heute bei Foodie und Brudi haben wir unseren ersten Stammgast gefunden, und zwar HPW aka Hans-Peter Wodarz, weil er hat einfach erst 1% von dem erzählt, was er erlebt hat in seinem Leben, und ich glaube, für die anderen 99% lohnt es sich auf jeden Fall, ihn noch ein paar Mal einzuladen, oder was meinst du?
Ich bin voll dafür. Ich bin immer noch hart geflasht.
Komplett.
Der kommt nochmal. Nicht nur einmal.
Nicht nur einmal. Freut euch schon aufs nächste Mal mit HPW, aka Hans-Peter Wodarz, bei Foodie und Brudi, Stammgast Nummer 1.